Dieses Lied nimmt schon ein bisschen vorweg, um was es heute in der Predigt geht. Es geht um viele kleine und große Statements. Nicht von mir, nicht von irgendwelchen kirchlichen Menschen, sondern von Jesus selbst. Und ich hoffe für euch, dass es euch nach der Predigt ähnlich geht wie mir nach der Vorbereitung der Predigt, dass ihr einen neuen Blick, eine neue Perspektive auf Palmsonntag bekommt. Jerusalem ist in hellster Aufregung, Trubel und Hektik herrschen in der Stadt. Die Menschen sind unterwegs, eilen durch die Gassen, hier noch schnell was einkaufen, da noch was erledigen. Zu Hause muss noch geputzt werden, im Job müssen die letzten Sachen erledigt werden, denn Passa steht vor der Tür, das Fest der Feste. Die Israeliten erinnern sich an den Auszug aus Ägypten und das große Fest steht bevor. Und entsprechend schlagen alle Profit aus diesem Fest. Überall gibt es Händler unterschiedlichster Art von Schmuck, von Kleidung, von Gewürzen, von Essen. Es riecht und duftet in der ganzen Stadt nach Passa. Ähnlich wie 2000 Jahre später es in jeder deutschen Stadt im Winter nach Weihnachten duftet. Und ähnlich wie in jeder deutschen Stadt im Winter es Hektik und Trubel und hier noch was erledigen und da noch was zu tun gibt. Und plötzlich, so wird uns berichtet, reitet Jesus auf einem Esel in diese Stadt ein. Nach Jerusalem. Und die Menschen stehen am Rand und sie jubeln ihm zu und rufen: Hosianna, gelobt seist du, du Sohn Davids. Und was sie da sagen, ist ein Statement nach dem anderen. Du Sohn Davids, damit sagen sie, du bist der Verheißene, der Gesandte, der Messias, auf den wir warten. Bitte räum endlich auf, so wie David es damals auch getan hat. Und Jesus kommt nicht irgendwie, er reitet auf einem Esel. Er reitet nicht auf einem hohen Ross, er reitet auf einem Esel, dem königlichen Reittier. So wie es der Prophet Zacharia vorhergesagt hat und so wie David es gesagt hat, sein Sohn Salomo soll, wenn er König wird, in Jerusalem auf einem Esel einreiten. Statement, ich bin der King. Viele denken, ah, Esel, kleines Lastentier und so, von wegen. Ein großes Statement dieses Königs. Ich bin der König. Und was macht eigentlich so ein König den ganzen Tag, wenn er in seine Stadt gekommen ist? Was macht eigentlich Jesus als König, wenn er, nachdem die Leute ihm so zugejubelt haben? Und was macht er als König, wenn er dieses klare Statement abgegeben hat? Viele enden an Palmsonntag an dieser Stelle. Jesus ist auf dem Esel eingeritten als König. Alle jubeln ihm zu, proklamieren ihn als den Sohn Davids, als den König. Und jetzt, was macht Jesus? Legt sich hin. Jesus gibt das nächste Statement. Matthäus 21. Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu: Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Ein krasses Statement. Er kommt, alle jubeln ihm zu und er räumt erstmal auf. Ich bin der King. Ich habe hier das Sagen. Jesus betritt den Tempel oder den Tempelbezirk, den Tempelbereich, muss man sagen, über die Säulenhalle. Und dort, wo er in den Tempel hineinkommt, setzt er wieder das nächste Statement. Denn dort findet er zum einen den Markt, und zum anderen ist das der Sitz des Hohen Rates, der jüdischen Elite, der Führer des jüdischen Volkes, die obersten, heute würde man sagen, kirchlichen Leiter, die sitzen dort. Und Jesus sagt, hey, ist mir vollkommen wurscht, dass ihr dort hockt. Ich bin der König und ich habe hier das Sagen. Die fangen schon an, sich ein bisschen aufzuregen, aber es wird noch schlimmer. Denn das Bild, was sich Jesus bietet, ist abstoßend. Kein heiliger Ort, kein heiliger Tempelbezirk, keine Menschen, die irgendwie versunken und innerlich beten, sondern da herrscht Trubel, da ist Hektik, da ist Geschrei, da geht's zu wie an der Börse. Es stinkt nach Mensch und Tier. Ihr Lieben, es ist Passa, es ist Fest und die Menschen opfern. Ja, was opfern die denn? Die opfern kein Geld, so wie ihr gerade. Die opfern Tiere. Was meint ihr, wie es dort stinkt? Und es stinkt nach Schweiß. Ah, was ein heiliger Ort. Die Menschen, die damals gekommen sind, um zu opfern, waren ja nicht nur Juden. Es waren Menschen, Passafest, die aus der umliegenden Gegend kamen. Und deswegen brauchte es zwei Berufsgruppen. Es brauchte zum einen die Geldwechsler. Nicht mal Galiläa hatte eine einheitliche Währung. Das heißt, selbst Menschen aus Galiläa, also aus dem Umfeld, mussten ihr Geld wechseln, um zu opfern oder um davon, zweite Berufsgruppe, Opfertiere zu kaufen. Denn im Tempel war es damals wie heute in den Freizeitparks, wo es dann manchmal so heißt, das Verzehren von mitgebrachten Speisen ist nicht gestattet. So war das damals, das Opfern von mitgebrachten Tieren ist nicht gestattet. Du durftest keine Opfertiere mitbringen. Durftest du nicht. Du musstest sie vor Ort kaufen. Und kein Wunder gibt es diese beiden Berufsgruppen, einmal die Geldwechsler und einmal die Händler. Es herrscht das reinste Chaos, eine Räuberhöhle. Und versuch mal, in diesem Chaos zu beten, Gott anzubeten, auf seine Stimme zu hören. Das ging nicht so andächtig zu wie bei euch jetzt. Ich bin ja schon fast versucht zu fragen, ob ihr irgendwie noch da seid oder so. Ah, okay, leichtes Nicken. Manche regen sich, sind noch nicht eingeschlafen. Das ist dieses Zucken beim Schlafen, was manche haben. Ein König kommt nach Hause und keinen interessiert's. Wie krass muss das gewesen sein? Was muss Jesus gefühlt haben? Er kommt in den Tempel und auf Deutsch, kein Schwein interessiert's. Kein Wunder packt ihn da der heilige Zorn und er räumt erstmal ordentlich auf. Wir lesen es, er stößt die Tische um, er treibt die Geldwechsler und die Händler hinaus aus dem Tempel, dem Ort des Gebets. Und er sagt, ihr habt aus diesem Ort eine Räuberhöhle gemacht. Räuber beten nicht. Räuber sind die erbärmlichste Gruppe, die man sich vorstellen kann. Und wieder setzt er ein Statement und knallt es den Pharisäern, den Theologen, den Schriftgelehrten, den Priestern um die Ohren und sagt, hey, das ist kein Ort des Gebets. Da werden Tag für Tag Psalmen gebetet und gesungen. Und Jesus sagt, das ist kein Ort des Gebets. Gelinde gesagt ist Jesus ziemlich stinkig auf die Elite, aber so what, das beruht auf Gegenseitigkeit. Die sind ziemlich stinkig auf Jesus. Ich möchte eine kurze Auszeit von der Geschichte nehmen und fragen, wovon müsste Jesus eigentlich die Kirche heute reinigen? Damals waren es lauter gesetzestreue Pharisäer. Treu waren sie ihren eigenen Gesetzen. Sie haben viele Regeln und Gesetze aufgestellt. Ungeschriebene Gesetze. Welche Gesetze sind es heute? Wovon müsste Jesus die Kirche heute reinigen? Ich habe nur mal drei Gesetze, von denen ich meine, dass davon Jesus heute ruhig mal ein bisschen Meister-Popper-mäßig arbeiten könnte. Das erste ist das Gesetz der politischen Korrektheit. Ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten, aber ich kann es nicht mehr hören, dass wir es jedem recht machen müssen. Echt, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe diese Woche auf Facebook eine Petition geteilt, dass das Europäische Parlament doch den Familienbegriff so definiert, dass davon ein Vater, eine Mutter und ihre Kinder gemeint ist. Mehr nicht. Kann jeder unterschreiben, kann jeder auch lassen. Die Folge war, dass sich dann bei mir auf meiner Facebook-Seite eine unsägliche Diskussion darüber entzündet hat, ich würde doch andere diskriminieren. Was ein Quatsch. Man kann heutzutage nicht mehr für etwas sein, ohne nicht gleich gesagt zu bekommen, du diskriminierst andere. Die Tür kann nicht gleichzeitig auf und zu sein. Oh, manchmal frage ich mich echt, ey Leute, ich stehe, ihr sitzt, sorry, dass ich euch alle diskriminiere, weil ich stehe und ihr sitzt. Wollt ihr aufstehen? Dann setze ich mich hin. Man kann heute nicht mehr sagen, wofür man steht, ohne dass einem gleichen Strick draus gedreht wird. Mitnichten wollte ich irgendjemanden diskriminieren. Ich wollte einfach nur sagen, wofür ich stehe. Und das ist heute nicht mehr politisch korrekt. Politisch korrekt wäre, ich finde es gut, dass die Tür zu ist, aber ich fände es auch gut, sie ist auf. Also jetzt machen wir zwei Türen, eine auf und eine zu. Hä, dann ist aber trotzdem eine zu und eine auf. Ja. Merkt ihr, das funktioniert einfach nicht. Ist übrigens so, wie wenn man sagt, da ist jemand religiös neutral oder weltanschaulich neutral. Was ein Bullshit auf gut Deutsch. Sorry, kein Mensch kann religiös neutral sein. Das funktioniert überhaupt nicht. Selbst wenn du sagst, es gibt Gott nicht, es ist deine Überzeugung. Oder wenn du sagst, es gibt Gott, aber ich weiß nicht, was man über ihn sagen kann. Ja, super, ist deine Überzeugung. Versteht ihr? Ich möchte wirklich niemandem, auch wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen sage, ich möchte niemanden provozieren, ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber ich möchte doch sagen können, wofür ich stehe. Ohne, dass das gleich politisch korrekt sein muss. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. hey, also sorry, da ist das, was wir heute machen mit politisch korrekt, erst noch Kindergeburtstag dagegen. Was Jesus da aussagt, ist auf der anderen Seite aber auch wieder sehr simpel. Ein Weg, hey, cool. Wir leben in einer Zeit der Multioptionalität und steht alles offen. Wir können alles tun. Deswegen ist es so schwierig, mit anderen was auszumachen. Es könnte immer noch was anderes kommen. Am coolsten sind immer Besprechungen über WhatsApp auszumachen. Ja? Hier, Termin so und so und geht. Ja, ich glaube schon. Na, ich denke, ich komme. Hey, sag mal, kannst du sagen, ich komme oder ich komme nicht? Das ist unsere Zeit heute. Und das sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist brutal, weil er sagt damit, es gibt einen Weg. Und ich glaube, in unserer Kirche gibt es viele solche politisch korrekten Geldwechsler und Händler. Das Schlimme bei solchen Diskussionen, die ich führe, ist ja nicht, wenn mir ein Moslem sagt, ein Buddhist, Gnostiker, das mit deinem Jesus und so, hey, ich kann alles verstehen, würde ich an seiner Stelle auch. Aber den meisten Widerspruch gibt es auch immer aus kirchlichen oder theologischen Kreisen und das regt mich auf. Und ihr Lieben, das zweite Gesetz ist ganz ähnlich. Ich nenne es mal das Gesetz der Beliebigkeit. Ich habe eben gesagt, wir leben in der Postmoderne, einer Zeit der Multioptionalität. Das bedeutet aber auch, es gibt nicht die eine Wahrheit. Die darf es gar nicht geben in der Postmoderne. Da gelten viele Wahrheiten. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das ist die Zeit, in der wir leben. Also legt sich jeder seinen Glauben zurecht und glaubt, was er will, und dann passt es schon. Aber es passt eben nicht, weil es geht um Menschen. Es geht um die Seele eines Menschen. Da ist es nicht egal und da ist es nicht beliebig, was wir glauben. Am Freitag Nachmittagabend klingelt es an meiner Tür und ein älteres Ehepaar, die hier wandern, pilgern, fragt, ob sie im Gemeindehaus übernachten können. Und meine Frau ist gerade auf Frauenfreizeit, ich habe die Kinder, ich habe Männerschnupfen, also kurz vor der Intensivstation. Predigt im Hinterkopf, Multitasking, Mann, no. Und dann verwickelten die mich in ein Gespräch und abends noch, meine Kinder daheim geschlafen, oh, Rabenvater, aber das Gemeindehaus ist ja direkt nebenan. Und dann redeten wir so und sie verwickelten mich sofort in ein tiefgeistliches Gespräch und sie selber bezeichnen sich als spirituell Suchende. Dabei haben sie so viel über Jesus gesagt, wo ich dachte, ey, ich glaube, ihr habt schon mehr gefunden, als ihr glaubt. Hätte ich denen jetzt sagen sollen, hey, glaubt doch, was ihr wollt. So, dann habe ich meine Ruhe, dann kann ich wieder gehen und Predigt schreiben. Hätte ich ihnen sagen sollen, glaubt, was ihr wollt, ist alles okay, ist beliebig. Also, könnt ihr es mit Jesus glauben, ihr könnt es aber auch lassen. Ja? Ihr könnt auch ans fliegende Spaghetti-Monster glauben. Ist okay? Gibt's ja, Mensch, ihr das tun. Versteht ihr, es ist nicht beliebig. Und wir haben es eben gesungen. Ja, ich glaube an Gott, den Vater. Und was da alles drin stand, das ist das Glaubensbekenntnis sozusagen, das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis haben wir eben gesungen. Darauf werden Pfarrerinnen und Pfarrer ordiniert in unseren Kirchen. Und dann gibt es viele, die sagen, das mit der Jungfrauengeburt, das kann ich nicht glauben. Hier, wie ohne Sex und so, vergiss es. Dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, das ist mir zu grausam, das kann ich nicht glauben. Und das mit der leiblichen Auferstehung ist auch nicht so mein Ding. Und was passiert? Nichts. Es scheint beliebig möglich zu sein, was man Land auf, Land ab predigen und sagen darf. Es passiert nichts. Ihr Lieben, ich sehne mich so danach, dass unsere Landeskirche wieder aufblüht. Und dass es eben nicht beliebig ist. Ich sehne mich danach, dass der Heilige Geist uns erneuert und erweckt. Weil Menschen Jesus brauchen und kein beliebiges Glaub doch, was du willst. Und im Letzten bin ich der festen Überzeugung, dass es auch niemandem hilft. Dieses ältere Ehepaar, das hätte ihnen doch nicht geholfen in ihren Fragen, in denen sie mir begegnet sind, wenn ich ihnen gesagt hätte, komm, wir würfeln. So wie mit den Noten damals in der Schule, komm, wir würfeln. Nein, das hätte ihnen nicht geholfen. Und ich sehne mich danach, dass unsere Kirche aufblüht, weil sie sich zu Jesus bekennt, weil es nicht beliebig ist und weil man nicht immer politisch korrekt sein muss, aber weil wir uns zu Jesus bekennen und hoffen, dass Jesus mit seiner Kirche nochmal etwas ganz Großes beginnt. Und das letzte, das dritte Gesetz, wo ich glaube, könnte man auch mal ein bisschen aufräumen, ist das Gesetz der Tradition. Es ist das größte ungeschriebene Gesetz der Kirche. Es hat 5 Buchstaben. Das war... Und ihr Lieben, wenn dieses Gesetz wirklich gilt, dann habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Dann könnt ihr Sonntagmorgen brunchen gehen, brauchen wir nicht Ostern feiern. Wenn Jesus sich an dieses Gesetz gehalten hätte, dann hätte er am Ostermorgen echt ein Problem gehabt. Was mache ich jetzt? Es war schon immer so, dass Tote tot geblieben sind. Stellt euch mal diesen inneren Zerriss vor. Ich will hier raus. Geht aber nicht, war schon immer so. Und überhaupt, was trifft eigentlich immer? Also ich meine, immer die Kirchenorgel. Gab schon immer. Ja, klar, Wüstenwanderung, 40 Jahre in der Wüste mit Kirchenorgel, hey, voll coole Vorstellung. Oder E-Gitarre gab es auch schon immer, ja klar, ohne Strom oder was. Versteht ihr? Es gibt nichts Menschliches, wo wir sagen können, das war schon immer so. Der Einzige, auf den immer zutrifft, ist Gott. Das lesen wir in der Bibel, der war schon immer. Alles andere, egal welche Form es ist, sei es eine ältere Form, sei es eine neuere Form, hey, die Form von heute, die wird, sofern Jesus nicht wiedergekommen ist, in 100 Jahren schon so uralt sein, dass die Leute sagen, ey, wie konntet ihr nur mit E-Gitarre und Schlagzeug spielen? Ihr seid doch echt von gestern. Also versteht ihr, es war schon immer so, zieht einfach nicht. Versteht mich nicht falsch, Tradition ist wichtig. Tradition als Überlieferung, Tradition als das, was den Inhalt betrifft, nicht die Form. Gustav Mahler sagt ja eines meiner Lieblingsworte, das nicht in der Bibel steht. Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht das Anbeten der Asche. Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht das Anbeten der Asche. Und ich glaube, dass wir als Kirche gut daran täten, frisch zu sein in der Form, aber ganz traditionell im Inhalt, um das Feuer weiterzugeben, den Staffelstab. Aber rücken wir uns auch mal auf die Pelle, nicht nur die Kirche. Was wäre, wenn Jesus heute hierher ins Wutachtal, nach Rudöschen, hier in die Kirche käme? Was würde er dann vorfinden? Was würde er dann vielleicht auch sagen? Hey, sorry, also nicht so ganz in Ordnung. Wie viel Wertschätzung bringen wir einander entgegen? Wann hast du dich das letzte Mal bei einem Leiter, wo du mitarbeitest, bedankt? Spüren Menschen uns ab, dass wir begeistert leben, weil wir Gott erfahren haben, wie es unsere Vision ist? Achten wir viel mehr auf Regeln oder auf das Herz des anderen? Wie war das mit dem Balken und Splitter? Behalte das mal im Hinterkopf. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Wir gehen noch einmal kurz in den Tempel hinein. Jesus hat aufgeräumt. Jesus hat die Leute weggejagt und vertrieben. Ob alle oder nur exemplarisch, weiß man nicht so genau, weil es gab ja auch eine Tempelpolizei damals und die wäre eventuell eingeschritten, ist sie aber nicht. Und trotzdem hat er ein Statement gesetzt und er hat die Menschen, die Händler, verjagt. Und ich stelle mir so vor, wie danach einige Leute echt dastanden, total perplex waren. Wie manche gestaunt haben, wie manche begeistert waren. Und wie es ruhiger wurde im Tempelbezirk. Und dann lesen wir das nächste Statement. Denn es geschieht etwas Faszinierendes. Noch während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm. Und er heilte sie. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten seine Wundertaten sahen, und die Kinder bemerkten, die auch noch im Tempel riefen, gelobt sei der Sohn Davids, wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du eigentlich, was die Kinder da schreien? Ja, ich höre es, antwortete Jesus. Habt ihr denn nie gelesen, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen? Damit ließ er sie stehen und ging aus der Stadt nach Bethanien, um dort zu übernachten. Zwei Gruppen treten auf, zwei Lieblingsgruppen Jesu, einmal Kranke und Kinder. Es kommen Blinde und Gelähmte und sie werden geheilt. Das steht da so hier. Noch während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Und wir geben weiter zu unserer Außenberichterstattung. Versteht ihr, wir lesen das so. Wisst ihr, was da passiert ist? Da wurden Blinde geheilt. Da wurden Gelähmte geheilt. Oh, ich wünsche mir das so sehr, dass wir das auch noch mehr erleben, dass Jesus heilt. Eigentlich haben die gar keinen Zugang zum Tempel, bei hohen Festen schon. Und Jesus setzt das nächste Statement und nimmt sich dieser Gruppe an, der Kranken. Nach strengem jüdischen Verständnis damals mussten die einiges in ihrem Leben verbockt haben, weil sie krank waren. Jesus sagt, ne Quatsch, er nimmt sich ihrer an. Die zweite Gruppe, sind die Kinder. Stellt euch nur mal die Szene vor. Es herrscht echt Hektik, Trubel, Börse, es stinkt und überhaupt. Und Jesus treibt sie raus, es wird ruhiger und dann hört man die Kinder rufen. Hosianna, Jesus, hey, cool. Man hat sie nicht gehört, weil es so laut war und sie loben Jesus. So ein paar Kinder hüpfen da rum. Ich finde es herrlich. Einfach mal Ostern feiern. Einfach mal Jesus loben. So stelle ich mir das vor. Die Kinder nehmen kein Blatt vor den Mund. Vielleicht sind sie vom Einzug, als Jesus in Jerusalem kam, mit ihm in den Tempel. Vielleicht haben die nie aufgehört, Jesus anzubeten und ihn zu loben. Man hat es nur nicht gehört, weil so viel drumherum war. Ich weiß es nicht. Was trauen wir Kindern zu? Ein bisschen Kinderlobpreis und Laudato Si singen? Ja gut, okay, da sind wir schon weiter, aber was trauen wir Kindern zu? Geh doch mal nach dem Gottesdienst rüber, also nicht alle auf einmal, oder lass die Kinder rauskommen. Frag die, hey, was habt ihr im Kindergottesdienst gemacht? Habt ihr Gott erlebt? Was habt ihr erfahren? Was trauen wir Kindern zu, der nächsten Generation? Kindermund tut Wahrheit kund. Oder eben Psalm 8, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir in die nächste Generation investieren. Liebe Erwachsene, liebe Senioren, Gemeinde ist nicht dafür da, um dich zu bespaßen. Gemeinde ist dafür da, dass du das Feuer weitergibst an die nächste Generation. Dass du den Staffelstab übergibst an die Nächsten. Und ihr habt so viel zu geben. Wisst ihr, ich glaube, ihr könntet euch ein Kind schnappen und ihm erzählen, was ihr alles mit Gott erlebt habt. Und das Kind würde da sitzen. Also manche Kinder können ja noch zuhören und sitzen. Und würden staunen. Und würden sagen, das will ich auch. Ihr habt so viel zu geben. Gemeinde ist aber nicht dafür da, dass Erwachsene und Senioren ich habe so meine Wünsche und die will ich erfüllt bekommen. Nein. Ihr seid dafür da, um in die nächste Generation, um in die Kinder, um in die Jugend zu investieren. Ganz persönlich. Oder als Mentor, als ein Begleiter, als ein Leiter oder Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbereich. Wenn Kinder Gott anbeten, ist das eine unglaublich große Kraft. Psalm 8, Vers 3 kann man nämlich auch anders übersetzen. Aus dem Mund der Säuglinge und Kinder hast du dir eine Macht zubereitet. Wisst ihr, Kinder sind oft so schutzlos, so wehrlos, so meinen wir zumindest, noch zu beeinflussen, im negativen Sinne auch zu manipulieren, ja. Aber was muss in Kindern sich schon gefestigt haben, wenn sie Gott anbeten? Ihr Lieben, das ist eine unglaubliche Kraft. Kein Wunder sind die Pharisäer stinkig und wütend und zornig. Und ich stelle mir das so vor, wie da so ein paar alte Knacker stehen und echt hochrote Birne. Und die Kinder hüpfen und jubeln und beten Jesus an. Und Jesus schlägt sie mit ihren eigenen Waffen und sagt, habt ihr nicht gelesen? Natürlich haben sie gelesen. Die machen doch den ganzen Tag nichts anderes. Das sind die Schriftgelehrten, die Theologen der damaligen Zeit. Die kennen Teile der Bibel auswendig. Die Psalmen mit Sicherheit. Psalm 8 ist nicht lang. Den kennt ihr in- und auswendig. Und ich sage, habt ihr nicht gelesen? Und Jesus geht und lässt sie links liegen. Und ich sehe die Kinder, wie sie hinter Jesus herrennen, weiter ihn loben und anbeten. Und Jesus mit ihnen davonläuft. Und die Pharisäer stehen da. Explodieren schier, aber schweigen. Keine Anbetung. Und das nächste Statement, was Jesus setzt, er schnappt sich die Kinder. Vorhin habe ich gefragt, was müsste Jesus in der Kirche reinigen? Aber ich frage dich mal persönlich, was müsste Jesus in deinem Leben reinigen, damit er mehr oder wieder Platz hat? Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Dann lebt der Geist Gottes in deinen Gedanken, in deinen Handlungen, in deinen Worten, in dir. Dann ist er in dir. Dann bist du sein Tempel. Und jetzt wollen wir einfach mal Ostern feiern. Und ich frage dich, gibt es Bereiche in deinem Leben, die eher dem Tempel vor der Reinigung gleichen, wo viel durcheinander ist, wo viel Chaos ist, wo viel laut ist, wo viel Platz hat, aber nicht Jesus. Vielleicht ist es Schuld oder Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit oder Hochmut. Ich möchte dich einladen, deswegen haben wir gesagt, wir wollen einfach mal Ostern feiern. Ich möchte dich einladen, diese Osterwoche, diese Karwoche, diese Passionswoche zu nutzen. Gründonnerstag, Quark Ostern. Einfach mal nutzen. Einfach mal Ostern feiern. Und dich zu fragen, wo gibt es in meinem Leben Dinge, wenn Jesus käme, wäre nicht so glücklich darüber. Und ich fordere dich dazu auf, dich das zu fragen, weil du dadurch dem Geist Gottes mehr Raum gibst zu wirken. Ich sage nicht, du musst alles bekennen und nur dann wird Jesus in deinem Leben was tun. Das glaube ich nämlich nicht, weil wir nie dorthin kommen werden. Wir werden nie dorthin kommen, alles bekannt zu haben. Vielleicht fällt uns irgendwas nicht ein. Vielleicht bekennen wir Gott Schuld, die gar keine Schuld ist. Jesus, es tut mir leid, dass ich dem anderen gesagt habe, was ich gedacht habe. Das ist keine Schuld, das ist Ehrlichkeit, ansonsten hättest du gelogen. Jesus, es tut mir leid, dass ich dem anderen mit Schimpfwörtern gesagt habe, was ich denke. Ja, das ist ein Unterschied. Wir wissen nicht immer, was in uns ist, aber für mich ist die Fastenzeit immer so eine Zeit, in der ich sensibel werde für das, was Gott in meinem Leben reinigen will, was Gott in meinem Leben erneuern will, wo Dinge sind, die noch nicht ganz so rund laufen. Nimm dir diese Zeit in dieser Osterwoche, in dieser Karwoche, in dieser Passionswoche. Ich möchte es zum Schluss zuspitzen auf diese beiden Fragen. Zum einen ist Jesus dein Retter und dein König. Ansonsten macht das alles ja keinen Sinn, was ich hier erzähle. Wenn du damals mit einmarschiert wärst oder am Rand gestanden wärst, zu welcher Gruppe hättest du gehört? Zu denen, die Hosanna rufen, Jesus, du bist mein Retter, mein König, gelobt, gepriesen seist du? Wärst du so ein Pharisäer gewesen, der am Rand steht und ablehnt und sagt, ne? Oder wärst du ein Kind gewesen, das in kindlichem Glauben einfach hinterherrennt und Jesus anbetet? Ich lade dich ein, diese Entscheidung nicht aufzuschieben. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Heute nach dem Gottesdienst mit Menschen, die für dich beten, oder an Karfreitag, wo es nochmal konkreter darum gehen wird. Die zweite ist, was soll Jesus in deinem Leben reinigen? Was merkst du jetzt gerade? Dann schieb es nicht weg. Schieb es nicht weg. Nimm das mit. Welche Handlung, welche Gewohnheit, welche Worte. Vielleicht Dinge, wo du sagst, ich habe Gott schon so oft gebeten. Ja, dann tu es nochmal. Damit sein Geist mehr Raum in deinem Leben hat. Wir brauchen es so sehr. Wir brauchen es so sehr. Und Jesus hat alle Macht. Er hat alle Macht, dich davon zu reinigen und zu erlösen. Neues Leben in Jesus als Christ zu leben, ist keine einmalige Geschichte. Glaubt es nicht. Es bedarf immer wieder einer Erneuerung, einer Hingabe, einem neuen, ja Jesus, hier gibt es was, das passt nicht so ganz. Hilf mir bitte, anders zu leben, weil ich möchte dir mehr Raum geben. Vielleicht ist die Zeit des Lobpreises, der gesungenen Gebete jetzt so eine Zeit, wo Gott auch zu dir spricht, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist. Ich möchte dafür beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen, auch zum Lobpreis. Wenn ihr euch wieder setzen wollt, wenn es euch zu lange geht, auch okay. Jesus, danke für die Möglichkeit, dass du in unser Leben trittst. Und ich danke dir für alle, die heute Morgen hier sind und sagen, ja, du bist mein König, du bist mein Retter, Jesus. Ich glaube an dich, ich vertraue dir, weil ich weiß, du bist es, der zum Vater führt. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo es Bereiche in unserem Leben gibt, die noch nicht so rund laufen, wo Schuld ist, wo Unversöhntes ist, wo Dinge nicht so gut sind, zeig sie uns. Weil du es nicht mit dem Zeigefinger tust, sondern voller Liebe und Erbarmen. Und hilf uns, das mit dir anzugehen, dass dein Geist noch mehr Raum hat in uns und wirken kann. Und ich bitte dich für alle, die heute Morgen hier sind und diese Entscheidung für dich noch gar nicht getroffen haben, dass du ihr König, ihr Retter bist. Zöger nicht, diese Entscheidung zu treffen. Jesus wartet auf dich und freut sich auf dich. Und es gibt keine bessere Entscheidung und wichtigere Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in dieser Zeit, in der wir dich anbeten, zu uns redest. Dass es keine Einbahnstraße ist, sondern dass wir hören, was du uns sagst.